Hey, what's up, Catch Club? I heard your podcast. I hope you're doing well and just keep like bringing up some content in the wrestling business. Thank you very much. Grazie mille from Nova Fireball, Francesco Akira.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Independent Circuit. Wir haben mal wieder einen Live-Bericht, weil gestern, wir nehmen das am 10.8. auf, war es mal wieder soweit. Euphoria, Shift into Turbo, wieder in Dormagen, wieder im Bürgerhaus Horem. Und ich war natürlich auch nicht alleine dort, sondern der liebe Drew war auch wieder mit dabei. Hallo Drew.
Hallo.
Ja, letzten Show war ich ja leider nicht zugegen, aber wir haben ja trotzdem auch dann Podcast drüber machen können, weil der liebe Andreas, Grüße an der Stelle, mir das Material zur Verfügung gestellt hatte. Das war diesmal nicht möglich, nicht nötig. Ich habe es wieder live gesehen und deswegen war das jetzt zum ersten Mal seit Februar, dass ich wieder da war. Du, erstmal vorweg, ich glaube, wir haben gestern wieder gesehen, und das ist ligenübergreifend. Shows in den Sommerferien ist immer schwierig.
Ja, leider ja.
Es waren auch, glaube ich, weniger Leute als bei den letzten beiden Shows. Es war sehr warm in der Halle, wobei man ja noch sagen muss, die Tür war offen, das heißt, man konnte noch mal kurz rausgehen, das war auch ganz gut. Das ist natürlich auch immer dann ganz gut, wenn du so ein Venue hast, was relativ kurze Wege hat. Aber das war, glaube ich, für alle nicht so einfach.
Ja, ist immer blöd. Mir tut das gerade bei sowas wie Euphoria tut mir das dann immer noch ein bisschen mehr leid als zum Beispiel bei einer WXW, weil WXW ist das immer noch ein bisschen, also wenn es ein Einzelshow ist, immer ein bisschen mehr verkraftbarer sicherlich. Aber gerade für so eine Liga, wo da wirklich noch irgendwie jeder Ticketverkauf irgendwie noch zählt, ist es dann schon echt sehr, sehr ärgerlich.
Das ist richtig.
Und schade.
Starten wir doch gerne noch in die Show, wenn du nicht noch irgendwas vorweg zu sagen
hast. Sehr gerne.
Okay. Und wir sind damit gestartet, wer Euphoria länger verfolgt. Ich glaube auch, das war die erste Review, haben wir ja, glaube ich, gemacht über die Show in Chorweiler, richtig?
Ja.
Da warst du ja das erste Mal mit dabei. Bei den ersten beiden Shows war ich ja auch schon. Da war ja auch eine WXW-Show parallel damals, 2023. Weiß gar nicht mehr, welche das war. Das war die, wo dieser alte WXW-Gürtel für den Academy Cup präsentiert wurde, quasi als Ersatz.
Ah, ja, ja.
Ich glaube, du erinnerst dich.
Ja, ja,
ja. Was war das denn? War das Fan? War das? Ich weiß es nicht mehr, was das war für eine Show.
Ich glaube, es war Fan, ja.
Das war die Show, wo ursprünglich mal Trish Adora für angekündigt war, wenn du dich erinnerst.
Ja, ja, dann müsste es Fan gewesen sein. Ich meine schon.
Und da war ich halt schon bei Euphoria, aber ab dann waren wir ja immer zusammen bei Euphoria. Und damals in Köln-Korweiler 2023, Code of Conduct hieß die Show ja, glaube ich, da gab es ja schon mal ein Gauntlet-Match, und das hatten wir jetzt wieder. Und wir hatten, ich lese jetzt einmal die Reihenfolge, können wir gleich nochmal Detail drüber reden, aber grundsätzlich hatten wir Gridlock, Feyas Aguilar, Nate Prince, Terry Ted Jr., Con Kelly, Christopher Dawson. Du, was sagst du zum Match? Kannst du vielleicht einmal so ein bisschen schildern? Wer war so als erstes draußen? Wie hat sich das dann entwickelt?
Also angefangen hat es ja mit Gridlock und Feyas Aguilar.
Genau.
Die waren halt zuerst draußen, nur so ein bisschen, ne, halt quasi großer Dude gegen kleinen Dude, so ein bisschen, ne, das Heavyweight gegen den Highflyer, so ein bisschen hin und her. Da hat relativ schnell Gridlock Feyas Aguilar eliminiert. Dann kam Con Kelly als nächster. Der ist ja aus Nordirland, aber der lebt hier in Deutschland, weil wegen Training.
Christopher Dawson nicht zuerst oder kam Con Kelly zuerst?
Nee, Christopher Dawson kam erst danach. Kam Con Kelly, dann Terrible Ted und dann kam Christopher Dawson. Es gab dann Terrible Ted später gegen Christopher Dawson. Meine ich auf jeden Fall. Genau, also es gab dann. Und Con Kelly wurde dann eliminiert durch den Eingriff vom VTT.
Genau.
Und dann gab es halt Terrible Ted gegen Gridlock, also so quasi die beiden Watze gegeneinander. Das war dann auch ganz cool. Und es hat halt auch nur dadurch geendet, weil Ted hat quasi den Pin gemacht an Gridlock und der Rest vom VTT hat dann den Eingriff gemacht und dann wurde halt Gridlock disqualifiziert.
Richtig.
Wurde disqualifiziert. Dann gab es Christopher Dawson gegen Terrible Ted. ein bisschen gegeneinander. Auch Christopher Dawson durfte ein bisschen was zeigen. Du merkst halt bei ihm, erst schon ein bisschen, also er ist noch ein bisschen grün halt. Der ist ja auch noch relativ jung. Der Rest 2 Jahre erst laut Cagematch im August, am 13.8. hat er, also hat jetzt quasi bald 3-jähriges.
Hat aber erst 31 Matches laut Cagematch, ne?
Genau, also der hat noch nicht viel, wurde auch von Alex Wright trainiert. Genau. Und ja, war da ein bisschen hin und her, dann hat aber Ted ihn eliminiert. Und dann gab es zum Schluss Nate Prince gegen Terrible Ted, was dann Nate Prince am Ende gewonnen hat. Danach hat dann der Richard Oberhoff ihn noch ein bisschen abgefeiert, also gehypt. Ja. Und das war das Gold. Ich fand aber zum Einstieg ganz nett. Ob es jetzt der perfekte Opener war, weiß ich nicht, aber war schon okay, würde ich sagen, als Opener gewählt. Und du hast halt, es waren halt da basically halt mehrere Matches, von daher war es dann halt fein. Ich fand das als Einstieg eigentlich ganz ordentlich.
Ja, das stimmt schon. Man kann sich darüber unterhalten, weil so ein Gauntlet-Match hat ja immer eine gewisse Länge, obwohl das jetzt auch gar nicht so überlang war.
Nee, das haben sie alles moderat gehalten, finde ich.
Aber an sich fand ich das auch eigentlich ganz gut gebuckt. Und ich fand Terrible Teddy auch wieder ziemlich gut, denn der hat uns ja jetzt öfters umgefallen.
Ja, ich hoffe, dass man den auch nochmal in regulären Matches nochmal sieht, bei Euphoria dann in Singles-Matches sowas halt, weil ich finde den schon ganz cool. Also so von den Euphoria-Leuten ist das schon mit einer der besseren, finde ich. Oder mit einer der besten, sagen wir es so.
Ist auch tatsächlich ja jemand, der sogar schon ein paar Jahre unterwegs ist, aber jetzt erst in den letzten beiden Jahren so ein bisschen größer gefeatured worden ist. Ich hoffe, dass das auch noch weiter zunimmt. Und ja, deswegen fand das eigentlich auch recht gut. Ich finde auch gut, dass der VCC halt so eine Konstante ist. Also, dass Euphoria generell nicht so eine Liga ist, die einfach nur sagt, hier Match, 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 sondern wirklich Sachen hat, die sich jetzt seit der Gründung eigentlich fast durchziehen. Weil auch, wo wir gerade angesprochen haben, in Korweil, auch da war der VCC ja schon sehr prominent. Ja. Und seitdem ist es immer wieder bei den Shows so geblieben. Das finde ich an sich erstmal eine gute Sache.
Ja, definitiv.
Und du hattest hier eine ganz gute Mischung. Ich muss auch sagen, ich finde Con Kelly ganz cool.
Den mag ich auch.
Fayas ist jemand, der die Rolle mal ganz gut ausfüllen kann, einfach so als Partycatcher, sage ich mal, der einfach die Stimmung anheizt. Party. Und insofern, ja, will ich dir zustimmen. Danach hatten wir dann das erste Frauenmatch auf der Card. Ja. Das erste von, man muss ja sagen, das ist war schon kurios, aber ich glaube, das ist die Euphoria-Show mit dem geringsten Frauenanteil bislang und es ist trotzdem 2 von 6 Matches.
Ja, also es ist
Jammern auf sehr hohem Niveau.
Ja.
Und zwar hatten wir Miss Cut gegen Diana Tano. Miss Cut ist ja durchaus ungewöhnliche Wrestlerin, lebt ja in Mexiko, kommt allerdings aus Deutschland. Wir haben ja auch gesehen, wir hatten, glaube ich, ein Kamerateam vom WDR vor Ort, die da, weiß ich nicht, eine Doku oder so über sie gemacht haben, kommt ja aus Bonn, also auch aus dem Rheinischen, aus der Region.
Und die hatte auch viele, viele, viele Gäste irgendwie dabei. Da waren auch irgendwie so eine Familie irgendwie, optisch sahen sie mexikanisch aus, sagen wir es so. Also, dass sie vielleicht mitgebracht hat oder sowas halt. Vielleicht sind in Mexiko auch gerade Ferien, keine Ahnung. Oder
Ula. Ich glaube, sie ist ja mit Pagano zusammen, glaube ich.
Genau.
Genau. Und ja, fand ich auf jeden Fall, finde ich cool. Sie hat auch, finde ich, ein sehr cooles Attire und so auch vom Auftreten her.
Ja, definitiv.
Bei Diana Tano muss man ja sagen, sie war ja bei der allerersten Show schon dabei. Da war sie noch gar nicht so lange. Sie kommt ja von Legion Wrestling. Sie hat ja auch erst 2022 überhaupt angefangen. Ich finde, man sieht schon die Fortschritte bei ihr. Aber sie ist natürlich auch noch echt jung, ne?
Ja, klar.
Und hat auch, also laut Catch hat sie 30 Matches jetzt. Ich denke, da wird auch noch mehr kommen. Ich finde, ihren Charakter macht die mal ganz gut. Man hat ja hier das so gemacht, dass man quasi das Finish reverse hat. Also eigentlich hatte Diana Tano sich so heelisch zum Sieg gewieselt, aber das wurde dann quasi umgedreht und dann fing das Match wieder an und dann hat Miss Cut hat gewonnen.
Also Diana hat mit dem, mit so einem Ring zugeschlagen. Dann hat sie eigentlich gewonnen und dann ist, während der Referee ihr die Hand hochgehalten hat, ist der Ring quasi hingefallen, runtergefallen, wurde quasi erwischt und dann hat der Referee gesagt, hier, Restart, und dann hat halt Miss Cut dann nach ein paar Minuten wieder gewonnen.
muss man sagen, wir sehen ja oft, gerade auch im Mainstream Wrestling, Sachen, wo man denkt, boah, ist der Referee dumm, aber hier war es tatsächlich mal nicht so. Hier hatte man mal in Kayfabe einen cleveren Referee.
Ja, definitiv auch dann direkt hier die Konsequenz quasi gezogen hat, gesagt, nö, ist nicht, geht weiter oder geht wieder los. Das war gut gemacht.
Ich glaube sogar fast, das war das schwächste Match der Show.
Ja.
Aber also das ist dann wirklich relativ, das war immer noch völlig okay.
Ja, finde ich auch, wie gesagt, war cool, mal mit Cut zu sehen. Also, ja. So oft wird man die ja wahrscheinlich dann jetzt auch nicht mehr in Deutschland sehen. Deswegen, ja, ist das dann ganz nett.
Ansonsten war sie auch nur, ich meine, sie war. Ja, sie war mal bei Project Nova, ist auch schon wieder 3 Jahre her. Holy moly, ja, okay,
krass. Die ist wahrscheinlich auch immer nur so ab und zu. Die hatte jetzt, in dem Run hatten die jetzt hier. Also die hatte jetzt 2 Matches letzten Monat. Das sind aber Ligen, über die ich hier nicht namentlich anmelden möchte. Aus einem gewissen deutschen Nachbarland.
Ja,
lassen wir es dabei einfach, würde ich sagen. Genau, die ist ja dann halt in Mexiko halt viel unterwegs oder dann halt Mexiko, Texas, da die Region, das ist genau. Halt auch. Also da würde ich echt mal gerne die Story dahinter wissen, das ist wahrscheinlich auch irgendwie so eine Ankettung von glücklichen oder guten Ereignissen, die das irgendwie hervorgerufen haben, aber ich meine, du, gut für sie. Und Andi hat das ja auch am Anfang gesagt, das ist quasi eine Frau, die aus dem Rheinland ursprünglich kommt, weil sie kommt ja aus Bonn, aber das erste Mal hier im Rheinland antritt.
Ja. Ja, es ist auch lustig, man muss dazu sagen, wir haben ja gerade auch noch ICW und Bart getaped und da war ja Ludak dabei, sie heißt hier, glaube ich, nur Ludak in den USA. Aber da ist sie halt als Ludak Scheitern gegen Miss Cut angetreten bei einer Show zuletzt. Beziehungsweise das war letztes Jahr. Und das ist auch so krass, auf was für Cards Miss Cut da auch ist, ja. Weil wenn du zum Beispiel guckst bei dieser Show, das war das Festival de Lucha Libre, Tercer Festival de Lucha Libre JRZ. Da war unter anderem Ricky Marvin auf der Card. Da war Dulce Tormenta, die man ja auch kennt. Da war einfach mal, das Co-Main-Event war Beast Mortus gegen Commander und Penta war Main-Event und so, ne? Das ist schon krass.
Das ist cool, ja.
Ja. Aber damit können wir zum... das wollte ich noch sagen. Sie hatte auch, also den einen Titel, den sie dabei hatte, habe ich identifizieren können. Da haben wir ja gerade noch kurz drüber geredet, dass der IOCW Women's Championship von der Liga Cinta de Oro Promotions vom Wrestler Cinta de Oro, der, wie du das gerade auch richtig erklärt hast, mal Mystico war, mal Hunico war und mal Sin Cara war, glaube ich, ne?
Genau, also es war, ich hatte es ja erst anders gesagt, das ist nicht der dann Caristico und Mystico gewonnen ist, sondern das war der Typ, der bei der WWE der schwarze Sin Cara war, genau. Quasi, der böse Sin Cara, wo es dann das Mask gegen Mask Match gab.
Caristico war der blaue Sin Cara, weiß dann
schon. Genau. Und das war halt der böse Sin Cara. Und er war davor halt auch in der FCW, da war der mit Epico, waren das die Los Aviadores, also Epico, der Bruder von Kalito, genau. Wo die maskiert waren. Also das ist sogar noch wilder irgendwie. Also ich bin auch der Meinung, die hatte ja 3 Titel, glaube ich, dabei.
Dass einer ein AAA-Titel war,
ne? Ich bin der Meinung, dass einer ein AAA-Titel war, weil da irgendwie das AAA-Logo drauf war, aber bei AAA ist sie nicht als Champion gelistet. Also da ist sie nicht bei den Champions-Liste dabei. Deswegen... Keine Ahnung, wäre auch irgendwie komisch, weil die AAA ja der WWE gehört, deswegen wahrscheinlich dann eher nicht. Aber vielleicht war das auch irgendein Titel von Pagano oder so, keine Ahnung. Nee, aber
kann so.
Die anderen habe ich nicht erkannt. Also sie ist laut Cagefit, ist sie auch noch, was hat sie denn noch für einen Titel? Laut Cagefit ist das, glaube ich, sogar der einzige Titel, den sie hat.
Genau.
Also den sie gerade trägt, deswegen, ja, weiß man nicht, was die anderen waren, aber da waren auf jeden Fall noch mehr, aber gut. Vielleicht gibt es auch zu kleine mexikanische Indie-Ligen, die dann halt auf Cage-Match gar nicht vertreten sind, weil...
Da bin ich mir ziemlich sicher sogar.
Das würde mich halt auch überraschen, wenn dem nicht so wäre und... Ja, aber gut, ich meine, ne, wenn du die halt nicht gucken kannst zum Beispiel und keiner diese Shows halt einträgt, dann weiß halt niemand, dass es davon irgendwas gibt, ne?
Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Was wir aber wissen, was es auf jeden Fall gab, war danach der VTC, Daniel Akedele und Noe Ahuka gegen Skyfall, Emily Clips und Mike Solaris. Was sagst du zum Match?
Ich fand das cool. Ich finde ja auch Skyfall finde ich ja echt gut. Die mag ich ja echt gerne. Die hat ja beim letzten Mal hatten die schon überzeugt. Die mag ich ganz. Ist ja auch noch ein relativ junges Team und auch zwei relativ junge Dudes. Aber die sind gescheit, die finde ich echt cool. Und dann war das so ein bisschen, also die sind dann halt diese jungen Highflyer und hat so ein bisschen die größeren, bodenständigeren VTC-Dudes halt da am Start. Ja, das hat mir gefallen. Der VTC hat halt wieder gewonnen, also übt seine Dominanz weiter halt aus. Das hat halt schon gepasst. Das war dann auch echt gut.
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das war das beste Match der ersten Hälfte.
Ja.
Danach war dann noch Pause. Und ja, ich finde Skyfall, die sind eigentlich insofern auch eine Bereicherung, weil die was mitbringen, was, also die sind halt wirklich, zum Beispiel im positiven Sinne, so ein Flippy-Tech-Team. Das hast du halt in Deutschland nicht so viel.
Ja, ist richtig. Und auch bei Euphoria hast du es halt nicht, deswegen sind sie halt ein guter Kontrast zu den anderen Tech-Teams und zum VTC zum Beispiel vor allem.
Ja.
Nee, das finde ich eigentlich, die finde ich auch echt ganz cool, diese Dudes, die sind ja auch noch relativ jung, also lass die mal 21 oder 22 oder sowas sein, also mehr wird das ja, glaube ich, das Paket versteht sich, aber so würde ich die jetzt unterschätzen.
Ich glaube, danach war das nicht...
Ja.
Kam danach Overhoff raus oder kam danach Randleman raus?
Randleman kam raus dann. Genau, es kam dann, also der VCC hat halt gefeiert, gesagt, hier, so ein bisschen gefeiert dann, und dann kam der Randleman raus, kam wieder zurück. Ich glaube, das letzte Mal war ja letztes Jahr bei Euphoria.
Ja, genau, letztes Jahr im März, ne, bei der Show.
Genau, stimmt. Im Team mit Jimmy Lloyd, Phil Black meine ich natürlich.
Ja, stimmt.
Ja, und hat dann halt gesagt, so, ja, hier, ne, so ein bisschen erstmal, ich bin wieder da, sich so ein Selbstbild gesagt, ja, Leute, hier, mit euch hier, ne, ihr seid hier, macht hier nur Randale, hier ist immer nur Eingriffe, Stress und all sowas hier halt, ne? Kein Bock mehr drauf. Wie wär's denn mit einem 5 gegen 5 bei Naughty or Nice im Dezember, dann bei der letzten Show des Jahres oder bei der nächsten Show dann?
Ja.
Hat dann noch so ein bisschen gelabert, währenddessen haben sich dann Terrible Ted und Con Kelly hinten angeschlichen.
Genau.
Was ja auch passt, weil die ja im Gauntlet quasi durch Eingriffe dann vom VCC gelitten haben. Und da hat er gesagt, ja, hier, dreht euch doch mal um, hier, guckt euch mal um. Und dann wurden die natürlich dann von Ted und von Conley umgewämst. Und ja, da ist damit quasi bestätigt worden, dass dann halt Conley und Ted dann die ersten Partner werden. Ich könnte mir vorstellen, dass da Total Eclipse noch die anderen beiden werden. Skyfall so.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
Die anderen beiden, sondern dann machst du halt ein schönes 5 gegen 5. Zwischen den, ja, und das war dann quasi das erste Match, was dann für den Dezember angekündigt worden ist. Für Naughty or Nice, was ja dann auch passenderweise an Nikolas stattfindet.
Genau. Damit ging es dann in die Pause, die auch nötig war, weil es einfach sehr warm war und draußen war schon abgekühlt.
Ja, also wir hatten echt, das war echt ein heißer. Also das ist noch sowas, warum ich Shows im Sommer nicht mag, weil es immer sehr, sehr heiß ist. Also da graut es mir auch nächste Woche schon vorm Shortcut.
Ich wollte gerade sagen, freu dich mal auf die Turbine an nächstes Wochenende.
Ja, bei der Tubs ist es immer so ein Münzwurf. Das ist mal so, aber ja, mal schauen. Aber ja, genau, Pause war dann nötig. Es war dann einfach draußen angenehmer als drin.
Danach, also die Show ging dann wieder los mit George Balzac gegen Martyrium.
Yes.
Fand ich auch eigentlich ganz gut gewählt auf der Position.
Ja.
Wieder als Beginn. Martyrium hatte ein ganz gutes Show. George Balzac ist ja generell einer auch der Wichtigen quasi bei Euphoria. Ah. War ja auch in dem Titelmatch, ne, gegen wo der Titel quasi das erste Mal ausgefochten wurde. Ja, also da würde ich auch sagen, war auch gelungener Einstieg dann wieder.
Ja, ich fand das sogar richtig gut. Also das war so ein bisschen auch so ein bisschen so Vollgas. Also ich habe eher gedacht, das wird so ein lockeres Ding und George Balzac irgendwie haut Martyrium relativ schnell irgendwie weg oder so. Also jetzt nicht so squashmäßig, aber dass das so ein bisschen, also das ist, ich hätte nicht gedacht, dass das so einseitig wäre, so offen wäre, sagen wir es so.
Ja.
Das hat mich schon ein bisschen gewundert. So habe mir gedacht, so vielleicht, okay, George Balzac lässt so ein bisschen Frust hier ab nachdem er das Zielmatch nicht gewonnen hat. Aber er ist ja quasi auch mit der Niederlage im Titelmatch und mit der Respektbekundung an Tucker dann quasi face geturnt.
Genau.
Und ja, deswegen war das dann so ein Even-Match. Das war schon fast so ein, das, was viele Leute immer so sagen, wenn sie irgendwie solche Art von Matches, das war so ein Indie-Match irgendwie quasi.
Ja, ist richtig.
Meistens wird das zwar irgendwie so als für was Negatives benutzt, aber ich benutze das hier gerne als positives Beispiel, weil es das einfach irgendwie war, so viele Moves und sowas. Die haben auch viel rausgehauen, irgendwie Josh Bazak, der dann irgendwie Standing Moonsault einfach auch mal so raushaut. Und so Sachen. Also, ich fand das schon echt gut und auch gerade vielleicht perfekt nach der Pause, weil es einen irgendwie wieder reingeholt hat, direkt so in die Action halt. Ja. Das, hat mir gut gefallen und ich würde sagen, sogar das weitbeste Match der Show.
Würde ich mitgehen. Ja. Würde ich mitgehen. Dann kamen wir zum zweiten Damen-Match, diesmal ein Tag-Team-Match. Das hatte ja auch ein bisschen Geschichte, weil Celine Ferry und Nightshade sind jetzt hier als Team angetreten. Vorher sind ja noch gegeneinander angetreten. Genau. und ja, also die Match-Story hiervon war ja natürlich, dass man dieses Odd-Couple hatte mit Nightshade und Celine Ferry. Und ja, ich fand es auch ganz witzig, wie Nightshade da Celine Ferry quasi hinschleifen musste zum Ring.
Ja.
Und auf der anderen Seite hattest du Amal und Sultan Suso, wo man wirklich sagen muss, die hatten ja auch noch eine Matching Gear. Da hat das wirklich so ein bisschen gewirkt wie große Schwester und kleine Schwester.
Ja.
Und ja, was sagst du denn zum Match, Drew?
Ich fand das echt, echt cool. Auch Sultan Suso, so, Entschuldigung.
Genau, umgekehrt,
und,
ja.
Genau. Und Amal, die haben mir auch echt gut gefallen als Team. Die hatten dann auch ja so passende Gear und sowas halt zusammen. Das hat dann irgendwie schon so ein bisschen was hergebracht. Das hat so ein bisschen gewirkt wie große Schwester nimmt kleine Schwester mit zum Rausgehen spielen.
Ja, genau.
Und das hat dann irgendwie gepasst. Das hatte dann eine coole Dynamik dadurch auch. Und ja, dann halt Celine Ferry und Nightshade, die ja dann jetzt auch als Moonspell auftreten.
Fand das, ich das ja auch einen coolen Namen.
Ja, find ich auch cool. Das, wenn man dem Ganzen so einen Namen gibt, dann wirkt das auch wieder so ein bisschen irgendwie ernster oder sowas, so ein bisschen, als ob man da halt mehr mit was machen möchte, so halt, ne?
Ja.
Und das fand ich cool. Fand ich dann auch als Co-Main dann ganz gut gewählt eigentlich. Das hat mir tatsächlich gefallen. Würde auch sagen, von den beiden Phoenix Division Matches tatsächlich das bessere.
Ohne Zweifel, also ganz klar auch in meinen Augen. Ich muss da aber so ein bisschen Ja-Aber sagen, weil... Ja. Das war auf jeden Fall das Match, was ich als zu lange empfunden habe.
Sehe ich, ja.
Ich meine, man muss ja, das muss ich übrigens mal positiv erwähnen, bei Euphoria wird tatsächlich die Matchzeit angezeigt auf der Leinwand. Das finde ich immer ganz, ganz positiv, weil dann kann man das, manchmal spielt einem die Wahrnehmung ja auch einen Streich und dann kann man das immer so ein bisschen gegenchecken.
Das stimmt.
Und ich meine, dieses Match ging 17 oder 18 Minuten. Und gerade im Co-Main-Event und auch mit der Story, die sie erzählt haben, hätte das nicht so lange gehen müssen. Weil an sich, das ist schon recht, das war auch eine ganz gute Story, dass man halt einmal dieses Makeshift-Tag-Team hat und das andere Tag-Team, wo man eigentlich das Gefühl hat, die sind mehr auf einer Seite und dann gewinnt das Makeshift-Tag-Team aber doch und so. Und auch das, wie sie dann das Finish gemacht haben. Mit Nightshade, die quasi vorbereitet für Celine Ferry, die dann nur noch verenden muss und so. Und das war cool, aber das hätte man ein bisschen kompakter erzählen sollen, in meinen Augen.
Ja, das sehe ich.
Vor allen Dingen auch, und jetzt kommen wir so ein bisschen der Punkt, es ist natürlich ja Jammern auf hohem Niveau, aber für Euphoria Wrestling-Verhältnisse war das ja schon eine längere Show.
Ja, das stimmt.
Der hat um 18 Uhr angefangen, ging dann so bis, ich glaube, 5 vor 9, jetzt müssen wir natürlich noch 20 Minuten Pause oder so. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist natürlich immer noch nicht viel, das ist 2,5 Stunden oder so. Ne? Aber es ist halt, sind da auch nur 6 Matches und ich fand dann vielleicht gerade auch vom Pacing, das hier als Co-Main-Event zu haben, hätte dann vielleicht ein bisschen kürzer sein sollen, weil wir dann ja noch das Euphoria-Title-Match hatten, unser Main-Event. Mhm. Und das war natürlich dann auch nochmal länger, was ja auch bei einem Main-Event absolut richtig ist. Und da wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, einen kürzeren Co-Main-Event zu haben. Aber da ich es schon angesprochen habe, gehe ich mal direkt in das Euphoria-Title-Match rein. Taka ja. Gegen Tamashabo, also war die erste Verteidigung des bei der letzten Show gewonnenen Titels.
Mhm.
Das war für mich das Match of the Night.
Ja, definitiv.
Also man muss sowieso sagen, Taka ist der MVP von Euphoria. Also das ist wirklich auch mal so ein Punkt. Also hier ist es wirklich mal so, der beste Wrestler und auch der beliebteste Wrestler der Liga ist auch Champion.
Ja, das stimmt.
Insofern, ich sag mal, der war die erwartbare, aber absolut richtige Wahl für den ersten Champion, weil erwartbar muss ja nicht immer schlecht sein im Wrestling.
Richtig, absolut.
Und man muss allerdings sagen, auch Tamashabo ist jemand, der immer mal wieder wirklich gute Leistung auch bei Euphoria gezeigt hat. Und dementsprechend hat sich das ja quasi fast von selber geschrieben und erzählt. Und ja, war ein wirklich toller Main Event, wo Tamashabo auch sehr gute Figur gemacht hat. Das war dynamisch, das hatte eine gute Geschwindigkeit, das hatte eine gute Ausführung. Man hat auch schon so ein bisschen zumindest erzählen können, dass man ein bisschen gezweifelt hat, obwohl eigentlich klar war, dass Taka gewinnen würde, aber das war ein gutes Ding auf jeden Fall.
Ja, das wollte ich auch hervorheben, dass man hat es halt irgendwie glaubwürdig gestaltet. Es gab wirklich viele Momente, wo ich kurz gedacht habe, dass Sabo das Ding gewinnt. Also das hat man wirklich, wirklich gut gemacht. Fand ich auch mit vielen extremen Moves, dann irgendwie Piledriver von Sabo und sowas halt. Also das war schon ein geiles Hin und Her. Das hat, also auch, da merkt man auch irgendwie wieder, dass Taka eigentlich echt gut so Big Matches und so machen kann. Also Big Matches im Sinne von mit Bedeutung halt Matches.
Ja.
Irgendwie ganz gut worken kann. Dormagen liebt den, oder die Foyer-Crowd liebt den halt, der ist halt krass over einfach. Der ist ja auch ganz klar ja einfach das Top-Face, das muss man ja auch mal sagen. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass das so ist, weil im UK war ja, glaube ich, irgendwie nie so der ganz große Player irgendwie.
Nee.
Das zeigt aber irgendwie, dass er es trotzdem halt kann. Der ist ja auch wirklich ein guter Typ. Ich mag den auch recht gerne. Und ja, dass er halt ein guter Champion und sowas ist, ja, hat er dann hier gezeigt. Bin auch sehr zufrieden mit dem Match. Der ist ja auch erst 35, sehe ich gerade. Also das ist ja auch noch gar nicht so alt. Der Wrestler ist
aber fast so 20 Jahre gewesen. Ja. Also Tucker ist so ein bisschen der nordirische Thomas Shire. Der schon lange dabei war, aber irgendwie gefühlt nach relativ langer Zeit erst in Deutschland die Popularität gewonnen hat, die er eigentlich sogar schon in seinem Heimatland hätte gewinnen müssen. Und auch vom, wie lange sie wrestlen, ist tatsächlich auch vergleichbar mit Shire. Ich glaube, der hat 2007 angefangen. Und vom Alter her ist es auch vergleichbar. Ich glaube, Shire ist ein Jahr älter.
Ja, okay, das ist schon krass. Also wieder muss natürlich mal wieder Deutschland kommen und die Karrieren retten.
Es ist natürlich, man muss natürlich sagen, von Nordirland aus ist Deutschland natürlich ein bisschen näher als von St. Louis aus.
Aber, das ist natürlich richtig.
Es ist trotzdem. Und was man hier auch nochmal sagen muss, dann nochmal Props an die raus, falls du es mitbekommen hast. Taka und Feyyaz Sagela haben an diesem Tag beide tatsächlich auch vorher schon für Wrestling Kult gewrestelt.
Ach, okay.
Kult hatte nämlich Shows im Rahmen von dem, wie hieß nochmal das Festival, Olgas Rock? Ja, ne? Was in Oberhausen war am Wochenende. Auf jeden Fall hatten die in diesem Festival-Kontext hatten die immer so Blöcke, wo die Matches präsentiert hatten.
Ja.
Und Taka und Feyyaz waren da auch schon aktiv am gleichen Tag.
Ach krass, und dann direkt halt rübergefahren. Genau. Dann den Vormittagsblock quasi und dann halt rüber. Ja, genau. Klar. Kannst du dir halt nochmal irgendwie, gerade bei Taka dann halt, der ist ja eingeflogen worden, sicherlich den, kannst du dir nochmal den Flug halt teilen. Und bei Wrestling Kult ist er ja sogar auch Champion, sehe ich gerade.
Ist er, ja.
Dann passt es ja sogar noch mehr und dann, genau, kannst du dir halt irgendwie den Flug halt so ein bisschen teilen, ist doch dann okay und dann halt zack rüber.
Ja, Taka ist quasi bei Euphoria ja so ein bisschen ins Spotlight gekommen und dann ist er ja war danach dann auch bei Kult. Inzwischen war er ja auch bei Legion Wrestling schon, er war jetzt auch schon bei der GWF. Also ich denke, dass da, er war auch schon hier bei That's Awesome, bei der Liga von Axel und Lauri und so. Also man sieht schon, also das Einzige, was gefühlt wieder fehlt, ist WXW. Ich weiß nicht, komisch. Ich habe das Gefühl, das haben wir schon ein paar Mal gesagt.
Ja, das ist doch alles irgendwie, keine Ahnung.
Wenn du nichts noch anderes zu sagen hast, würde ich sogar schon mein Gesamtfazit hier für die Show
machen. Ja, gerne.
Obwohl ich bei der letzten nicht war, muss ich sagen, ich fand die letzte Show besser. Aber ich fand die Show hier trotzdem wieder anständig. Das war das gewohnte Niveau von von Euphoria, was wir eigentlich immer bekommen. Wie gesagt, diesmal vielleicht von der Länge her wieder eher so das Format der anderen Shows. Einige Matches ein bisschen lang. Man muss natürlich auch sagen, die Show musste auch sehr gegen die Luftfeuchtigkeit und gegen die Wärme kämpfen. Ja. Also, ne? Deswegen hat es das sicherlich nicht so leicht gemacht. Und wahrscheinlich, vielleicht wäre manches sogar anders rübergekommen, wenn wir halt nicht diese Witterungsverhältnisse gehabt hätten. Trotzdem, ich würde sagen, es war wieder eine anständige Show. Ich wäre wieder so. Also, wir haben beim letzten Mal war ich ja nicht dabei, aber hab's trotzdem sehen können. Da hatten wir natürlich auch einen ganz tollen Main Event. Auch noch mal besser als jetzt dieser Main Event, finde ich. Es war auch in der Breite, glaube ich, ein bisschen besser. Bei Dark Carnival hingegen, da hatten wir ja ein Match, was so krass rausgestochen ist, nämlich das von Terrible Ted Jr. gegen Aoki. Dafür hatten wir aber auch ein paar Matches, die vielleicht ein bisschen schwächer waren. Und ich würde deswegen sagen, Shift into Turbo war vielleicht vergleichbar mit Dark Carnival, aber ein bisschen konstanter vielleicht. Also hatte nicht so eins, was so rausgestochen ist, obwohl das Main Event schon gut war, aber hatte vielleicht auch nicht, was irgendwie abgefallen ist. Aber insgesamt auch wieder, ich wäre bei so 6 Punkten wieder und so einer guten 3 wieder.
Ja, da würde ich mitgehen, das halte ich auch für angemessen. Ich fand auch die letzte schon ein bisschen besser, aber wie du schon sagst, da hat es ja auch diesen fantastischen Main Event, der einfach richtig gut war, deswegen, ja.
Man muss allerdings auch fairerweise sagen, ich glaube tatsächlich, die letzte Show war in meinen Augen sogar die beste, die sie bislang hatten.
Ja.
Ich fand, welche ich auch noch gut fand, war die allererste Abendshow, da warst du noch nicht dabei bei Open Borders, aber welche ich tatsächlich auch ziemlich gut fand, war die erste Show in Dormagen Anfang letzten Jahres.
Mhm. Ja, stimmt.
Das war ja die, wo es unter anderem hier Taka gegen Sitochi gab und dieses No Disqualification Iron Woman Match zwischen Jessie J und Nightshade und so. Ja. Aber nee, es ist das gewohnte Niveau und ja, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht.
Ja, definitiv.
Und wenn ihr irgendwo aus der Region kommt, dann guckt euch ruhig mal an. Man muss ja natürlich auch bei Euphoria immer sagen, das ist auch noch sehr erschwinglich. Also, Stehplatz bist du, glaube ich, bei, was war es, 22, 23 Euro dabei.
Ja, ich glaube, 23 Euro waren
es. Da kannst du nichts sagen.
Ne? Nee.
Also von Preis-Leistung her ist das immer echt gut.
Absolut.
Und insofern, wenn ihr da irgendwo aus der Region kommt, es ist tatsächlich, für mich ist das ein bisschen schwierig, weil ich vom platten Land kommt, aber wenn ihr irgendwo im Rheinland wohnt, ist das eigentlich ganz gut zu erreichen, weil
genau,
ist direkt am Bahnhof in Dormagen, du kannst von Köln, von Düsseldorf, von Krefeld aus, von Duisburg aus kannst du auch direkt hinfahren, also das ist auch eigentlich logistisch ganz gut.
Ja, also für mich ist es ja auch super entspannt, also ich habe gestern eine halbe Stunde zum Venue gebraucht. Das ist halt auch sehr, sehr entspannt dann halt für mich, also wenn ihr hier aus der Gegend kommt, Rheinland, Köln, Bonn, Dormagen, Leverkusen oder sowas, irgendwas aus der Richtung, geht hin.
Genau. Auf jeden Fall. In dem Sinne, hast du noch irgendwas anzufügen zum Fazit? Hast du noch irgendwas zu erweitern?
Nope, das wäre es auch von mir. Danke.
Sehr gut. Dann vielen Dank.
Gerne.
Und vielen Dank natürlich auch an jeden, der sich das anhört. Und in dem Sinne, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
Dann tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets it.